RD Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban.
Und er wurde jetzt Lektor in den 80er Jahren beim berühmten Verlag Faber & Faber. Ich wunderte mich, ich war vollkommen verblüfft, als ich davon hörte. Später, als ich ihn auch interviewte, habe ich ihn danach gefragt und er sagte, ja, nein, ich war da wirklich im Büro täglich.
Herzlich willkommen bei Urban Pop. Das ist Musik von Pete Townshend aus einem seiner Soloalben. Und genau diese Soloalben und die Geschichte seiner Band The Who, das ist beides das Thema heute bei Urban Pop. Mein Name ist Oke Bandixen. Herzlich willkommen, Peter Urban.
Hallo Oke.
Bevor wir starten mit dieser Folge, es gibt schon zwei Folgen über The Who, über die Anfänge und die großen Erfolge und bahnbrechenden Alben dieser Band, wie zum Beispiel Tommy aus den 70er Jahren. Beide zu finden natürlich, wie alle Folgen von Urban Pop, in der ARD Audiothek. Und wir setzen jetzt an, Ende der 70er Jahre, als man eigentlich dachte, die Geschichte von The Who sei vorbei, denn ihr Schlagzeuger, der geniale Keith Moon, war gestorben, sehr tragisch, mit nur 31 Jahren.
Die Band ist trotzdem sofort danach, ja, hat sich, sagen wir mal, beholfen mit Kenny Jones als Drummer, ist auf Tournee auch gegangen.
Also ja, der Drummer, der Faces, frühere Drummer von den Faces, ist Schlagzeuger geworden und die sind dann auf Tournee gegangen, weil sie, es ist ja folgendes, sie, Tourneen waren aber auch immer die Sache, wo sie auch viel Geld verdienen konnten. Insofern haben sie dauernd immer wieder Tourneen gemacht.
Genau, und das war auch etwas offenbar, wo John Entwistle und Roger Daltrey auch, na sagen wir mal, bei ihrem Lebensstil vermutlich auch darauf angewiesen waren.
Genau.
Weil die Tantiemen gingen ja doch an Pete,
ja,
weil er eben das Ganze oder hauptsächlich das Zeug geschrieben hatte. Ne? Das muss man eben auch mal bedenken.
So ist das nun. Und dann gingen sie nun 78, 79 wieder auf Tour. Dann gab es dieses tragische Unglück in Cincinnati.
Ja.
Im Dezember 79 starben 11 Menschen vor einem Konzert von The Who, weil die Menge in den Saal drängte, die Türen waren aber noch geschlossen. Also ein absoluter Organisationsfehler.
Also damit hatte The Who übrigens als Band nichts zu tun.
Nichts zu tun, ja. Aber trotzdem haben sie sich extreme Vorwürfe gemacht. Und auch, ich weiß nicht, Roger sicherlich auch, aber Pete auch, der sich später wirklich, er sagt, das ist der Grund der gewesen, dass ich die nächsten 2 Jahre nur noch mich mit betäubt habe mit Alkohol und Drogen, um wirklich diese Gedanken, dass wir schuld sind, eventuell an dem Tod dieser Leute, dieser Menschen zu verdrängen. Und also das war, glaube ich, ein ganz, ganz furchtbarer Vorfall.
Ja, und das ist natürlich auch so ein, sagen wir mal, nach dem Tod von Keith Moon für so eine Band, dann so ein Erlebnis zu haben, ein Jahr später, ein bisschen mehr als ein Jahr war das ja später, extrem belastend und natürlich auch so ein Tiefpunkt. Roger Daltrey schreibt in seiner Autobiografie, dass sie lange sich um die Familien bemüht haben, Kontakt gesucht haben. Daraus führt er nicht weiter aus. Es ist ja dann auch deren Sache, aber es war ihnen überhaupt nicht egal. Und sie haben da auch das Ihre getan. Womöglich kann das nie genug sein, aber es war ihnen, menschlich ist es ihnen sehr, sehr nahe gegangen.
Ja. So, Pete hat dann auch wieder Solo-Alben aufgenommen, hat dann angefangen, Empty Glass aufzunehmen, das auch wirklich voller Anspielungen ist, auch auf seinen Alkoholismus.
Ja, er sitzt ja auch auf dem Cover, sieht man ihn so an der Bar
an der
sitzen.
Bar.
Und das erste Lied ist ja auch, es ist ja auch dann, Empty Glass ist klar, er hat dann irgendwie versucht, ja eben von der Sauferei wegzukommen. Das ist
aber
schon irgendwie so.
Es sind aber auch wirklich großartige Songs drauf. Zum Beispiel Rough Boys ist dann Song oder Let My Love Open the Door. Das sind wirklich große Songs. Baby. Und später kam der Vorwurf, sicherlich zu Recht, auch von Roger Daltrey, Pete hätte die besseren Songs für sein Album genommen. Denn das nächste Album, Face Dance heißt es, ne? Genau, Face Dance.
Das kommt ja ein Jahr später
schon. Ist, da fehlen vollkommen gute Songs. Total. Eindeutig, es ist schon richtig. Der einzige gute Song auf Face Dance 81 ist dann You Better You Bet. Das ist schon noch okay. Oder Did You Steal My Money? Übrigens ein später Bezug auf die Ungereimtheiten. Der Manager, das müssen wir nochmal dazwischen schieben. Schon Mitte der 70er war aufgefallen, dass da Geld verschwand und nicht mehr da ist. Und Kit Lampert, der mittlerweile zum Alkoholiker und Heroinsüchtigen geworden war, und der Partner hatten doch wohl Geld veruntreut, sagen wir mal so. Oder es fehlte in den Bilanzen. Und Roger Daltrey, der mehr abhängig war, er sagte selbst, ich brauchte auch das Geld. Ich musste sehen, dass wir unser Geld richtig ernsthaft und ehrlich bekamen, weil ich hatte eine geschiedene Frau, zwei sogar, glaube ich. Er hatte schon zweimal geheiratet und musste Unterhalt zahlen und so weiter.
Er brauchte für Geld. Noch ein paar mehr musste er Unterhalt zahlen.
Gibt er wie viele Kinder hat er insgesamt?
Acht hat er
insgesamt. Acht, okay. Von mehreren Frauen. Und deswegen, er brauchte auch das Geld. Und dann haben sie dann sich von diesen Managern auch getrennt gehabt, Mitte der 70er Jahre. Und Bill Kerbishley, ein anderer, straighterer Typ, hat übernommen.
Aber übrigens, auch da taucht übrigens der unselige Alan Klein zwischendurch mal auf, ach, der ja? ihn aus irgendwelchen Verträgen rausgeholt hat. Und Pete Townsend, der ja sonst ein sehr intelligenter Mann ist, hat auch gesagt, ich habe nichts verstanden, er hat mich total in den Boden gequatscht.
Ja.
Auf jeden Fall kam nachher raus, dass auch ein Teil des Geldes wirklich weg war und ein Teil irgendwie in den USA auf irgendwelchen Konten landete, ja. von denen keiner, auch Pete, nichts wusste. Oh, also das Gott. War wirklich Kraut und Rüben. Hat man ja oft bei diesen Geschichten dabei, aber eben auch das ist nicht ganz unbelastend offenbar gewesen. Ne?
Naja, jedenfalls sind wir jetzt dann schon bei diesem Soloalbum 80, das sehr gut war. Dann aber Face Dance, die nächste Hu-Platte, nicht so, die schon schwächer war.
Ja, und da gibt es ja das, was also neben You Better You Bet ist ja ein starker Song, gibt es ein interessantes Cover. Da sind ja so Miniaturen von den Musikern drauf. Die hatten zeitgenössische Malerinnen und Maler gefragt in Großbritannien, ob sie nicht The Who malen wollten. Und das ist dann auch gelungen. Zum Beispiel David Hockney hat ein Bild davon gemalt.
Ja, genau. Peter Blake hat das Ganze, glaube ich, konzipiert.
Ganz und genau.
Dann gab es gleich im Jahr danach schon wieder ein neues Album. Und da habe ich mich gefragt, warum machen sie das? Und das war also sehr, sehr eilig eigentlich. Und hatten die denn genug Songs, um das zu machen? Aber sie hatten auch Verträge.
Mussten liefern.
Also. Genau, sie hatten also auch einen neuen Vertrag bei Club Warner abgeschlossen und mussten auch liefern. Und mir fiel auf, bei den Alben, auch schon bei Face Dance, da ist ein Stück drauf, das klingt wie Police. Also sie waren schon beeinflusst von Dingen, die um sie herum passierte. Das hatte auch so diesen bisschen, den Stuart Copeland Reggae Beat und war so ein bisschen ähnlich, auch solche Gitarren. Und auf diesem Album It's Hard, da ist ein Stück drauf, da denkst du, Piano so, dum, 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 Springsteen.
Any tough can fight, you can play. Any fool can fall, you can live. Any stuck can reproduce, you can please. Anyone can pay, you can lose. It's hard, it's very, 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 very hard. Can find any girl can blink, you can lie, anyone can promise.
Das merkte man deutlich, die Beeinflussung kam dann doch, und das ist ja ungewöhnlich. The Who sind eigentlich selten von so anderen Kollegen beeinflusst worden. Die hatten schon immer ihren eigenen Stil. Und das zeigt ja auch, wenn dir nichts selbst einfällt, dann hörst du auch mal, was machen andere so, und dann spielst du ein bisschen so in der Art. Also das fiel mir bei beiden Alben auf. Face Dance, einmal Police, einmal Springsteen Einflüsse. Ja, und auch bei It's Hard nicht so toll, denn es gibt in dem Album auch ein Soloalbum von Pete. Das ist ein paar Monate vorher oder nachher erschienen.
Achso, 82, ne?
Ja, das The Best Cowboy ist das. Das ist doch gleichzeitig erschienen beinahe. Das macht man ja auch.
Flames like tongues, impassioned in a moment's burst. Tell me, friend, why do you stand aloof from your own heart? The truth confronts you. The truth confronts you as the sea, crushing without detail, impassioned and detached, killing with love and power in God's name.
People, stop hurting people.
Genau, und da war eben der Vorwurf auch offenbar, hat er die besseren Songs, die stärkeren Melodien irgendwie dafür zurückgehalten. Roger Daltrey sagt, dieses It's Hard 82, dieses Album hätte gar nicht erscheinen dürfen, das war nicht ausgereift, das war nichts.
In der Zeit habe ich die live gesehen in Birmingham, da haben sie eine Live-Konzerte gemacht, und das waren einige der, also mit Kenny Jones am Schlagzeug, und ich muss leider sagen, das war schon langweiliger. Also der Kenny Jones ist so ein gerader Schlagzeuger. Der versuchte so zu spielen wie Keith, kann er aber nicht. Und kann diese dynamischen Rolls nicht machen, diese Steigerungen. Und insofern, das war also schon kein solches Erlebnis, wenn ich das vergleiche mit der Tommy-Aufführung in der Oper 1969. Nein, das war nicht so toll. Und es war auch, glaube ich, eine der letzten Tourneen mit Kenny Jones, den Roger nie gemocht hatte. Der immer gesagt, das war immer der falsche Schlagzeuger für uns.
Man denkt ja zwischendurch auch immer mal, Pete Townsend ist ein komplizierter Typ, aber Roger Daltrey ist auch jetzt kein ganz einfacher Geselle irgendwie, ne?
Er ist sehr ungeduldig, sagt auch Pete. Und es dauert bei Pete manchmal ein bisschen länger, bis er die Songs fertig hat und sowas. Und dann wartet er immer, was soll.
Und er hat auch so leichte Umgangsform, wo man irgendwie denkt, das ist eine recht raue Gesellschaft irgendwie.
Eine
ne?
Episode gibt es, da hat mal in der Zeit, wo sie sich oft gestritten haben, in Mitte der 70er, hat dann Townsend irgendwie ein bisschen rumgenörgelt und so und ihn Kant genannt. Ich möchte das jetzt nicht übersetzen. This little Kant. Und da hat ihm der Daltrey einfach auf die Nuss gehauen. Also, bong, er war also ein guter Boxer, und Townsend wachte im Krankenwagen wieder auf. Da hielt ihm Daltrey aber die Hand, um ihn zu trösten. Ich tut mir leid. Aber wenn du sowas in der Band hast, das ist schon, sag mal.
Okay. Er wusste sich zu wehren.
Komisch.
Ja. Ne? Eine gute Trefferquote, sagte ich ja schon mal in der ersten Folge.
I don't know why I thought I should have some kind of divine ride to the blues. It's sympathy, not tears, people need when they're the front page sad news. The incense burned away and the stench began to rise. Lovers now estranged, avoided catching each other's eyes. Girls who lost their children cursed the men. The flame.
Die 80er gingen aber so weiter, denn Townsend hatte Folgendes gemacht. Er hatte zwei Verträge, einen mit The Who und einen als Solokünstler. Und er entschloss sich nun, weil ihm auch für The Who nichts mehr richtig einfiel, die Band zu stoppen. Er hat seinen Ausstieg verkündet, 83. Und das war, er sagte nachher im Nachhinein, es war ein großer Fehler und es war leichtsinnig, weil er musste, sie hatten ja den Vertrag für 5 Alben nicht erfüllt und hatten, glaube ich, nur 2 oder 3 Alben gemacht. Er musste Geld an Warner Brothers zurückzahlen, weil er den Ausstieg verkündet hatte und hat Geld aufgenommen, sich Geld geliehen, um sich freizukaufen praktisch. Daran hat er lange abzahlen müssen und die Band hatte auf einmal kein Einkommen mehr, weil die Band lebte eigentlich von den Live-Auftritten, ein bisschen auch von den Plattenverkäufen, aber die liefen ja auch nicht mehr so gut. Insofern war das eine sehr riskante Entscheidung, aber es war praktisch das Ende der Band. Und er kümmerte sich um seine Soloaufnahmen und machte nun auch noch Folgendes. Er war ja dauernd als Autor aktiv, schrieb Kurzgeschichten und schrieb Kolumnen. Und er wurde jetzt Lektor in den 80er Jahren beim berühmten Verlag Faber & Faber. Ein Mann, der ein Verlag mit großer literarischer Vergangenheit, T.S. Eliot und so weiter. Also ein wichtiger Literaturverlag in England. Und wurde Lektor. Ein Bürojob. Und er kümmerte sich um Pop-Veröffentlichungen, einfach die Autobiografie von Eric Burdon hat er betreut und andere, aber auch ein Band mit den Reden von Prinz Charles als Lektor. Also war da wirklich ständig im Büro und brachte Bücher raus und schrieb auch, veröffentlichte auch ein Buch von seinen eigenen Kurzgeschichten, Horseback. Also, ja.
Erstaunlich, ein Rockgitarristen, ja. Rockgitarristen ja. dieser Zeit, das muss man schon mal. Und war das bekannt, hast du das gewusst?
Ja, es war bekannt. Ich wunderte mich, ich war vollkommen verblüfft, als ich davon hörte. Aber es ist, und das Ausmaß war mir aber gar nicht so bekannt. Ich dachte, er schaut da nur mal kurz vorbei. Aber später, als ich ihn auch interviewte, habe ich ihn danach gefragt und er sagte, ich war da wirklich im Büro, täglich. Er war da, hatte eigentlich einen Fulltime-Job. Über einige Jahre, dann hat er aber auch wieder aufgehört damit, weil er eben auch sich musikalisch wieder orientiert hat.
Aber er hat offenbar ja auch da sehr genossen, also das schreibt er zumindest, dass er eben auch viele Leute, sehr interessante Autorinnen und Autoren kennenlernte, dahin fahren konnte, mit denen Projekte entwickeln konnte. Er wuchs an dieser Aufgabe offenbar sehr. Ja. Das hat ihm sehr gefallen.
Und die Leute haben auch wirklich sich wunderbar mit ihm verstanden, weil er ist ja auch ein intellektuell hochstehender, interessanter Typ, der sich wunderbar unterhalten kann. Er hat sich zum Beispiel mit einem der berühmtesten englischen Lyriker, Ted Hughes, angefreundet, der Ehemann von Sylvia Plath, der frühere, die ja früher tragisch gestorben ist. Und ja, mit dem hat er sich angefreundet und hat auch später ein Stück von Ted Hughes musikalisch The Iron Man bearbeitet und daraus gebracht als Musical. Also er hat Kontakte gefunden und das war eine ganz neue Welt für ihn. Und sagte mir ja dann auch in dem Interview, Roger Daltrey, der hatte ja nur The Who oder so, sonst hat er ja nichts. Ne? Aber ich hatte ja nur noch diese ganzen anderen Sachen. Meine Soloalben plus die literarische Tätigkeit.
Offenbar, ja, sehr eindrucksvoll. 85 sind die auch bei Live Aid aufgetreten. Ich muss zugeben, ich habe da kein richtiges Bild vor. Wie ist das gewesen?
Ja, also es ist so gewesen, es war schon sehr überraschend. Eigentlich eine Band, die nicht existierte, haben dann doch so einen Auftritt gemacht, eben wegen dieser großen Sache, dieser großen Wohltätigkeitsveranstaltung. Das fand ich auch dann sehr würdevoll und gut. Der Ausschnitt war in Ordnung, war also mit Kenny Jones nochmal, der dann auch 88 noch bei irgendeinem Konzert mitgemacht hat. Das war dann aber der letzte Auftritt mit ihm. Das war dann also nicht mehr so spannend und nicht mehr so interessant, mit dem auf Tournee zu gehen. Auf die Idee kamen sie nicht. Es gab keine Tourneen in der Zeit, sondern nur so diese Einzelauftritte. Und weil auch Townsend ja sich sehr aktiv um ein sehr interessantes Soloalbum bemühtend, das auch 85 schon erschien.
Ja, ich habe das hier vor mir liegen. Ja, das ist White City, a Novel heißt es auch. Das geht dann ja sicher auch mit in diese literarische Geschichte. Aber es ist keine Novel, es ist eben ein Album und es sollte auch, ich glaube, es gibt auch einen Film dazu, der aber für das Album eigentlich keine richtige Rolle spielt. Es ist aber trotzdem eine zusammenhängende Geschichte, die da offenbar erzählt wird.
Genau, aber ich habe das gar nicht so verstanden.
The White City.
Album angehört, musikalisch richtig spannend, ganz toll, weil er spielte mit einer sehr groovigen Rhythmusgruppe, die sehr R&B-mäßig soulig klang, mit Bläsern, was auch unheimlich gut zusammenpasste mit und Townsend als Sänger sehr, sehr sich verbessert hatte. Früher klang er immer so ein bisschen weich, machte immer nur die hohen Stimmen, aber jetzt klang er auch, singt er auch mit voller Stimme, nicht nur mit Kopfstimme. Und das war eine fantastische Platte, also die ich selbst auch in Radiosendungen rauf und runter gespielt habe. Deutschland auch sehr erfolgreich wurde, in England seltsamerweise gar nicht. Give Blood, Face the Face, das waren super, super Nummern. Und David Gilmour von Pink Floyd war auch dabei bei White City Fighting und anderen Stücken. Also musikalisch fantastisch.
Ja, aber wirklich auch was Neues. Und ich glaube, das ist ja auch, also in der Autobiografie, auf die ich ja schon mehrfach verwiesen habe, sagte offenbar jemand, ein Berater zu ihm, die Leute wissen gar nicht mehr, was du alles so machst. Du machst so viel verschiedene Sachen.
Ja.
Das finde ich ist eigentlich erstaunlich, so eine Aussage, weil das steht ja für sich. Ja. Face to Face ist ja ein unglaublich treibender Song, hat eine ganz, ganz großartige Dynamik und auch diese Gitarrenarbeit bei Give Blood und so, das zeigt, was der kann und das wirkt sehr modern, finde ich.
Also es war absolut so eine Mischung aus 80er Jahre Soul Funk, so ein bisschen Ska drin, mit den Bläsern setzen. Und es klingt noch heute, also wenn man es jetzt anhört, absolut aktuell. Diese synthetisch klingenden 80er-Produktionen, die sehr ganz furchtbar gewesen sind, sondern es klingt absolut harmonisch, natürlich, analog und ganz toll, wirklich.
Ja, offenbar ist das nicht hat
untergegangen.
In Deutschland waren es ja Hits, auch Face to Face war ja ein großer Hit. Auf jeden Fall hat Pete Townsend weiter als Solo-Künstler gearbeitet. The Who sind aber dann auch schon wieder auf Tournee gegangen,
ja, in den
80er-Jahre
komischerweise. Es gab ja dann also eine Art Reunion auf der Bühne. Und zwar der Grund war einfach finanzielle Gründe. Die brauchten einfach Geld. Roger, vor allen Dingen John Entwistle, denn dessen Sohn stellte fest bei einer Buchprüfung, der übernahm die Finanzen von John, dass praktisch jeden Monat 25.000 Pfund verschwanden. Der Grund war Kokain. und dass das wirklich den Mann ruiniert hatte. Er hatte Schulden ohne Ende. Und deswegen sind The Who wieder auf Tournee gegangen. Das war eigentlich der Hauptgründe. Pete sagte aber auch er brauchte das Geld, denn er hatte sie ja von diesem Vertragsbruch, den er begangen hatte, bewusst, hatte er ja diese Riesenschulden. Also auch er war bemüht, Geld zu verdienen, aber es gab noch keine neue Platte. Es gab wirklich nur Tourneen. Das lief dann immer wieder. In den 90ern gab es immer wieder Tourneen. Dazwischen gab es, wie gesagt, Musical Iron Man, das ich vorhin schon erwähnt hatte, von das aber milder nicht so richtig erfolgreich war.
Mich daran erinnern, vielleicht liege ich auch falsch, aber ich meine, das war so, dass einer dieser Auftritte, da wurde dann auch ganz viel aus Tommy gespielt und aber auch sehr viele von den anderen großen Hits im Radiokonzert bei NDR 2 gelaufen ist. Das klang wirklich toll. Die waren auch damals als Band wirklich gut beieinander.
Ja, das war Simon Phillips war jetzt der Schlagzeuger, der auch wirklich sehr besser, sehr ähnlicher spielen konnte wie Keith. Insofern, die klangen sehr, sehr gut. Ja, das ist richtig. Ja.
Also deswegen war das nicht nur irgendeine Art von aufgewärmter Band, sondern sie waren wirklich auf dem Punkt und sie waren wirklich als Band immer noch ziemlich gut.
Genau.
Ja, Pete Townsend macht dann eben noch ein Solowerk, ein Musical. Da denkt man, da wundert man sich schon gar nicht mehr, dass es eben dieses The Iron Man, von dem du gesprochen hast. Auch da ist es ja so, dass das auf einer Geschichte beruht, aber als Musical hat das eigentlich nicht so richtig funktioniert.
Nee, auch die Bühnenfassung sollte am Broadway aufgeführt worden, lief dann nur ein paar Wochen lang, wurde dann eingestellt. Auf der Platte, da singen dann Nina Simone, John Lee Hooker oder auch Roger Daltrey mit. Also das hat schon seine Qualitäten, aber es sind keine Songs, die hängen bleiben dabei. Also das fließt so einfach weg. Es ist einfach ein Musical. Dann gibt es also so ein 93 ein weiteres Soloalbum, Psycho Derelict. Das klingt mir wieder auch sehr kompliziert.
Ja, ist es auch. Also das ist wieder, auch das hat eine Geschichte dahinter und das ist irgendwie was, wo man denkt, das habe ich jetzt eigentlich auch schon ziemlich oft von Pete Townsend gehört. Es geht da um einen Rockstar und eine Art von Missbrauchsandeutung und Sinnsuche. Meher Baba kommt wieder, der Guru kommt wieder drin vor. Es ist irgendwie, ich finde es
zu intellektuell,
es funktioniert nicht. Nein. Es ist keine richtig gute Geschichte. Man kann diese Songs mögen oder nicht. Ich finde, es funktioniert überhaupt nicht, ehrlich gesagt.
Dann ein wichtiger Termin ist noch im Jahr 96 gewesen. Da gab es zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder ein Open-Air-Konzert im Hyde Park, ein riesiges, wo immer dann über 150 bis 200.000 Menschen kommen. Und da wurden The Who gefragt, ob sie nicht auch mit anderen Künstlern auch da auftreten wollen. Und dann hat Pete gesagt, nein, wir wollen nicht als The Who hier auftreten, sondern wir führen Quadrophenia auf und haben Quadrophenia auf die Bühne gebracht. Das war 96 und das war ein ganz, ganz wichtiges Konzert, also auch sehr, sehr erfolgreich. Und ja, aber es stand nicht als The Who da, es stand da Aufführung von Quadrophenia. Und ja,
okay, das mal komisch, aber ich meine, das muss man auch immer noch mit sehen, dass Pete Townsend bei allen Aktivitäten hatte inzwischen seine Süchte soweit im Griff. Er hatte da verschiedene Beziehungen, er hatte aber auch beim Therapeuten gewesen, er hat sich da auch wirklich helfen lassen bei seinen psychischen Problemen. Das sind auch Dinge, die ihn natürlich ständig auch beschäftigt haben über die Jahre immer noch.
Klar.
Ne? Also.
Er hat immer Therapien gemacht, genau. Und dann haben sie weiter neue Welttourneen geplant, auch durchgeführt und eine Amerika-Tournee geplant für das Jahr 2002. Und ja, dann ist ganz überraschend dann John Entwistle gestorben. Am Tag, bevor sie eigentlich die Premiere beginnen wollten, in Las Vegas. Und das Irre ist ja Folgendes. Es war ja bekannt, dass John sehr ungesund lebte. Es wurde auch eine ärztliche Untersuchung gemacht, von der Versicherung her, weil wenn du eine Tournee unternimmst mit so einer Band, dann fragt die Versicherung, wie ist der Zustand, der Gesundheitszustand.
Okay.
Der wurde gesundheitlich untersucht und es wurde nichts gefunden. Es wurde gesagt, alles okay, aber es wurde kein EKG gemacht. Man kann sich das heute gar nicht vorstellen. Eine solche Untersuchung ohne EKG. Hätte man das EKG gemacht, hätte man festgestellt, da waren drei Arterien zu seinem Herzen verstopft. Das wurde dann nach seinem Tod festgestellt. Er fuhr nach Las Vegas, flog hin, nahm Kokain, lud sich Prostituierte auch noch ein aufs Zimmer, egal, die haben nicht an seinem Tod Schuld, aber sicherlich das Kokain und die verstopften Arterien, das wurde nämlich nach dem Tod festgestellt.
Ja, wie tragisch, das ist ja furchtbar.
Ein tragischer, unnötiger Tod. Ja, und was machte die Band? Die Band sagte dann auch, ja, wir machen trotzdem weiter. Und da haben sie immer einen unheimlichen Durchhaltewillen. Da kann man drüber streiten, aber ich glaube, es ist schon sinnvoll und auch im Sinne.
Sie haben auch offenbar mit dem Sohn oder mit den Angehörigen von John Entwistle gesprochen darüber und eben auch, wie es mit der Marke sozusagen The Who weitergehen sollte. Mhm. Und aber diese Tournee haben die gesagt, das wäre oder sei im Sinne von John Entwistle gewesen.
Ja.
Ich finde auch, man kann da geteilter Meinung sein, aber ich glaube auch, dass das hat so seine eigene Richtigkeit, glaube ich.
Sie haben dann Pino Palladino angerufen, der unterwegs mit anderen Künstlern auf Tournee war.
Also ein Bassisten eben auch.
Bassisten, ne? Einen bekannten Bassisten, der wirklich grandios war, genauso grandios wie John Entwistle und der genau das spielen kann. Und der hat dann ja gesagt, der hat schon öfters auch auf Solokonzerten von Townsend gespielt. Also da war gerade auch, gehörte der auch zur Band. Und der kannte auch das Repertoire. Er sagte, er hätte alle Platten schon geübt und gekannt. Und seit einigen Jahren war nun auch ein anderer Schlagzeuger dabei.
Ja, das hört man als Fan natürlich gerne. Zach Starkey sitzt da an den Schlagzeug, am Schlagzeug. Das ist der Sohn von Ringo Starr.
Ja.
Also der ist ja, heißt ja ein bisschen anders, aber also weil Ringo ja auch...
Ringo heißt eigentlich Starkey.
Starkey heißt und Zach ist sein ältester Sohn und der hat offenbar auch das Schlagzeug als Kind geschenkt bekommen, also sein erstes von Keith Moon.
Ja.
Es bleibt da so ein bisschen in der Familie.
Ja, man, ne? Als Elfjähriger hat er dann angefangen Schlagzeug zu spielen, also schon vorher wahrscheinlich. Und ist ein fantastischer Schlagzeuger geworden, der also mit vielen Bands gespielt hat, der auch schon 96 bei dieser Quadrophenia-Sache dabei war und der auch schon relativ früh mit The Who gespielt hat. Und der wirklich, er sagte auch, ich habe alle Stücke, ich habe nur zu The Who geübt. Ich habe alles, was Keith Moon gespielt hat, habe ich gespielt. Er konnte das alles. Also er brauchte kaum eine Probe. Er konnte da mitspielen und er ist wirklich eine große, große, wichtige Verstärkung für The Who gewesen auf der Bühne. Auf jeden Fall. Seitdem immer noch ihr Drummer. Und ja, großartiger Mann, der aber auch so gefragt ist, dass er von vielen anderen Bands begehrt wird. Dann gab es, wie gesagt, erst 2006 die offizielle Reunion. Wir machen eine neue Platte. Also für Townsend war es eigentlich immer so, The Who können auf Tour gehen, können dann auch irgendwie, aber richtig, eine Band existiert erst, wenn es eine neue Platte gibt. Und die wurde dann 2006 veröffentlicht, Endless Wire heißt sie.
Und wie findest du die?
Ja, nicht so toll. Also da finde ich zwei, drei Songs ganz gut. Black Widow, also sehr düster eigentlich. You jumped out of an alley with surprise in your black widow's eyes. I was prepared to be unprepared, be preparing for life. I fell right in love with you. To a thousand parts I knew. I fell right in love with you. I was caught in a corner and recoiled from Aber auch keine richtig ausufernden, richtig Songs, die auch von Dauer sind. Eine seltsame kleine Mini-Oper ist drauf. Mit kurzen Stücken von 1:30 Länge, alle verbunden, die ich nicht so richtig begreife. Und da hat Townsend einen Roman, den er online veröffentlicht hatte. Er hat im Internet einen Roman, The Boy Who Could Hear the Music oder so hieß diese Geschichte, die hat er laufend im Internet veröffentlicht. Und die hat er nun zusammengefasst in dieser kleinen Mini-Oper. Das war auch, Roger Daltrey sagte später, ich habe auch nie begriffen, worum es da ging. Und das fand ich also auch nicht so toll, aber gut. Und bei der Aufnahme ist seltsamerweise Zach Starkey nur bei einer Nummer drauf, weil er in der Zeit gerade mit Oasis auf Tournee war und keine Zeit hatte. Er hat gesagt, er hätte immer gewartet, bis die endlich mal eine Platte aufnehmen, und das kam nicht, und dann ist er eben auf Tournee gegangen mit diesen anderen Anfragen, die er immer hatte, und da nahmen sie dann gerade auf. Insofern spielt der Schlagzeuger der Band von Rachel, der neuen Frau von Pete Townsend, auch
Rachel Fuller, ja.
Eine Musikerin, deren Band einen sehr guten Schlagzeuger hatte, und der spielt auf der Platte drauf, aber live ist es doch immer wieder Zach Starkey gewesen, und die haben dann weiter große Tourneen gemacht. Kulminierte dann, also 2010, waren sie die Halftime-Show bei der Super Bowl. Also größer geht's ja kaum.
Und die haben auch echt ein Publikum. Haben echt abgeliefert, ja, muss man sagen. Haben es wirklich Wahnsinn. Toll gemacht. Ich meine, man hat ja nur ein paar Minuten Zeit, so 12, 14 Minuten oder so. Ja. Und das waren natürlich alle großen Hits, aber echt überzeugend.
Ja, und sie waren natürlich schon längst in der Rock'n'Roll Hall of Fame. Da waren sie schon 1990 als eine der ersten Gruppen, wären sie überhaupt aufgenommen worden, logischerweise. Wen willst du aufnehmen in die Rock'n'Roll Hall of Fame, wenn nicht The Who? Und das war schon lange vorbei, aber dann gab es noch ein großes Konzert, einen großen Auftritt, der auch zeigte, welches Standing, welche Bedeutung diese Band auch international, aber auch im UK, in England hatte.
Ja, das war bei den Olympischen Spielen, nehme ich an, das meinst du, 2012, genau. Also zwei Tage später, ja. zwei Jahre später nach der Halftime Show.
Beim Abschlusskonzert. Als Höhepunkt praktisch der Abschlussfeier, die ja immer noch, also eine der allergrößten ist, die man je, auch die Eröffnung und die Abschlussfeier, die möchte ich mir eigentlich mal, gibt's die eigentlich auf DVD? Also ich würde die gerne nochmal sehen, übrigens inszeniert von diesem Regisseur Boyle.
Ja, Danny Boyle. Der ist wirklich sensationell, ja. Finde ich. Unfassbar. Auch. Es sind auch ganz viele tolle
Anspielungen. Wunderbare Künstler. Ja, ja. Und auch dieser Flug, die Queen landet per Fallschirm mit James Bond zusammen. Also wunderbar.
Ja, und auch tolle Verneigung, möchte man ja sagen, vor der Musikszene der britischen. Genau. Also vor Ray Davis zum Beispiel oder den Spice Girls oder so. Das waren ja ganz tolle, auch bewegende Auftritte. Und da merkt man wirklich, The Who sind so ein nationaler Schatz, so werden die gehalten.
Und das ist auch wunderschön.
You
Ja, dann gab es noch ein Konzert dann später im Hyde Park. Das kann man immer noch sehen.
Ja, das, ne? Kann man auf Arte immer noch sehen, der Mitschnitt. Da wird es langsam dunkel in London und die beiden haben es wirklich drauf. Und das ist ja eine unüberschaubare Masse von Menschen, die alle mitsingen und die auch das Gefühl haben, das sind unsere Leute da auf der Bühne. Das ist schon irgendeine Verbindung, die sie haben zu den Menschen.
Und das ist umso beeindruckender, wenn man weiß, dass Pete Townshend schwere Hörprobleme hat. Er hat eine Zeit lang nur hinter so Glaswänden gespielt, weil er einfach von der Lautstärke seiner Verstärker hat er sich seine Ohren kaputt gemacht oder auch vielleicht von der Explosion von Keith Moons Schlagzeugtrommel damals 1967. Aber er hat dann auch teilweise nur noch akustische Gitarre auf der Bühne gespielt, weil er die elektrischen Geräte nicht mehr ertragen konnte.
Also die galt ja auch als die lauteste Band der Welt
eine ganze
Zeit lang. Ne?
Und er hat eben so viele Rollen mit seinem Gitarrenspiel erfüllt. Also laute Dinge, dann wieder leise, akustische. Also mittlerweile treten The Who ja auch mit mehreren Musikern auf, einem Keyboarder oder einem zweiten Gitarristen. Simon Townsend, sein Bruder, ist der zweite Gitarrist. Und um auch diese Rolle ein bisschen zu verteilen, aber er ist wirklich, man kann das gar nicht genug würdigen, so ein einflussreicher Gitarrist gewesen, weil er eben so anders spielt als die anderen Gitarristen. Weil er nicht Soli macht, stundenlange Soli sich da dauernd ergibt, sondern er spielt Melodien, er spielt praktisch wie ein Komponist. Er komponiert Dinge, Phasen in seinen Gitarrenpart.
Aber das ist ja nicht erstaunlich, finde ich, dass er gerade an einer Zeit, sagen wir mal so in den 70er Jahren, wo ja gerade diese ausufernden virtuosen Soli ja auch so angesagt waren. Mhm. Also weil das eben so Leute wie Clapton oder Jeff Beck oder Jimmy Page ja auch zelebrierten. Mhm. Also auch sich dafür so feiern ließen, dass da hat er sich ja offenbar nicht von... Na, vielleicht beeindrucken lassen, aber hat das ja nicht auch probiert, sagen wir mal. Ne?
Nee, genau. Er sagt auch, ich kann es auch gar nicht. Ich kann auch zum Beispiel keinen Blues spielen. Kann er auch nicht. Du hörst also keine Blues-Solo von. Also diese gebogenen Saiten, das macht er nicht. Das ist wirklich typisch, aber er hat nun seinen Stil und er ist großartig und auch irgendwo einzigartig.
Und sofort erkennbar, finde ich.
Genau,
erkennbar. Das ist so ein Akkord, wie nur Pete Townshend anschlägt.
Genau, er hat auch sehr viel zwölfseitige Gitarren gespielt, um diese akustischen vollen Klänge zu spielen. Und das ist wirklich das wirklich einzigartige, originelle an Pete Townshend gewesen, das man wirklich nicht unterschätzen kann. Außer seinen Kompositionen und seinen intellektuellen Ideen natürlich. Ja, das ging ja dann nun weiter. Roger Daltrey machte Folgendes, auch sehr, sehr Bewegendes. Er nahm ein Album mit einem krebskranken Musiker auf, mit Wilco Johnson von Dr. Feelgood, der an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt war, erst 2020 dann gestorben ist. Aber er hat mit dem 2014 ein Album veröffentlicht von Dr. Feelgood Klassikern, die er dann gesungen hat, was sehr schön war. Er hat dann an einem Soloalbum gearbeitet, erkrankte dann an Meningitis, Gehirnhautentzündung, und wollte gar nicht das Album weitermachen. Dann hat Pete, also doch alte Freunde, die sich doch jetzt zusammengefunden haben, das hat Pete schon in den 2000er Jahren gesagt, nach dem Tod von John Entwistle sind er und Roger viel enger zusammengerückt. Ihre Beziehung, ihre Probleme sind in den Hintergrund gerückt, sondern einfach die Liebe und die Fürsorge und Freundschaft sind größer geworden. Und das merkte man hier auch. Dann hat ihn Townshend unterstützt bei der Arbeit an diesem Soloalbum, hat ganz viele Gitarren gespielt und gesagt, er soll das unbedingt weitermachen. Und das ist dann auch 2018 erschienen, dieses Soloalbum von Daltrey. Und das ist wirklich ausgezeichnet. Das ist also eigentlich das beste Solowerk, das er gemacht hat. As Long As I Have You. Davor, muss ich nochmal einfügen, hatte er 85, also so lange ist das her, hatte er ein Soloalbum gemacht, das hieß Under a Raging Moon und das einen bewegenden Tribut an Keith Moon enthielt. Das war das Stück Under a Raging Moon, unter einem wilden Mond, und das endet mit Schlagzeugsoli von 6 oder 7 prominenten Schlagzeugern. Und das war 85 die erste Aufnahme von Zach Starkey. Da sind ganz bekannte Schlagzeuger dabei, also Cozy Powell und andere Top-Schlagzeuger der Rockgeschichte. Alle verbunden in diesem Stück, einer nach dem anderen spielten Solo. Unter anderem die erste Aufnahme von Zach. Da war er, sagte er, glaube ich, war er noch nicht mal 20. 17, glaube ich, da hat er das aufgenommen. Und das ist einer seiner größten Momente. Musikalisch ist das begrenzt, aber da ist noch ein zweites gutes Stück auf diesem Album, Under a Raging Moon, After the Fire. Das hat Townsend für Roger Daltrey geschrieben, das Stück. Ein sehr starkes Stück, das die auch live übrigens manchmal spielen bei in Who-Auftritten. Also das hatten wir beinahe unterschlagen,
ja, sonst
will ich aber nicht.
Nee, aber also bei allem, was da, man muss schon sagen, Roger Daltrey hat ja auch, das hast du ja schon gerade gesagt, zwischen diesen Soloalben einfach auch nicht viel andere Sachen gemacht. Er ist genau. Immer mal als Sänger irgendwo aufgetreten, aber ihm fehlt dann schon auch die Stärke von Pete's Songs.
Ja, also, das ist ja klar, dass er kann eben keine Songs schreiben, sagt er selbst. Also insofern, egal, aber die beiden kamen nun wieder sich näher. Und es gab immer Gerüchte über ein neues Who-Album dann. Und das erschien dann tatsächlich im Dezember 2019. Hieß The Who. Ganz einfach. I don't care. Man muss ja auch keine großen Titel sich ausdenken. Und das war auch schon wirklich sehr stark.
Ich find's ganz toll, muss ich sagen. Ich habe auch gedacht, na, was ist da wohl zu hören? Und ich finde, die Songs sind sofort erkennbar. Who, und es ist auch trotzdem abwechslungsreich. Die sind toll produziert. Viel, viel besser als das Album davor, finde ich. Ist ganz erstaunlich. Und ich finde so, also Roger singt ganz super, finde ich. Aber mich hat am meisten überrascht. Aber es ist ein richtiges Liebeslied von Pete Townsend drauf. Ja. Das macht er sonst eigentlich nicht, sowas. This life was like climbing, so glad I put the time in. I've got so used to loving you. In this life you so bless me, why would I want to get free? I've been so happy loving you. I've lived too. Auch wirklich
sehr bewegend.
Ja, sehr bewegend.
Ist ganz,
es
ganz
funktioniert
toll.
Ganz toll als Song.
Und sonst singt auch Daltrey ausgezeichnet. Das Komische ist, dass sie, egal wie gut sie jetzt sich verstanden haben, immer noch kleine Animositäten im Studio haben. Das heißt, sie diskutieren dann zu viel. Daher haben sie getrennt aufgenommen. Townsend hat die Stücke ihm geschickt. Er hat sich die Stücke ausgesucht. Welche kann er singen? Wie kann er sie singen? Oder kann ich sie wirklich singen, hat er sich gefragt, Daltrey. Und dann hat Pete seinen Part genommen im Studio, und getrennt ist dann Roger ins Studio gegangen und hat gesungen. Und dann hat wohl Pete noch seine Meinung dazu gesagt und gesagt, das ist gut, das ist nicht gut. Aber sie waren nicht zusammen im Studio. Das ist ja auch lustig. Faces ring bells, faces are wrong, old towns are same, but old friends are gone. We raised some hell, the night can still call. Was that girl pressed up against the wall? You hear people say she rocked my world. They don't mean it the way I do. They seem to really mean it like some dumb cliche. But for that certain girl, it's totally.
Das ist ein bisschen wie so eine Ehe, ja, irgendwie, ne?
Das, ja, ist aber sie, es ist besser. So verstehen sie sich besser. Manchmal, ja, sind ja Leute, die getrennt leben, viel glücklicher.
Ja, auf jeden Fall ist es eine echte Partnerschaft, die immer noch andauert. Ein echtes Vertrauensverhältnis. Wenn man so viele Jahre miteinander, mhm, verbracht hat, dann eben auch mit diesem Erfolg und dieser Öffentlichkeit, ist das vielleicht so. Ich finde, das ist ein starker Abschluss dieser Band.
Ja.
Also ich nehme nicht an, dass da noch was kommt.
Macht wenn auch es gar der nicht. Abschluss ist. Also Townsend sagt auch diese Fragen immer, weiß es nicht, kann sein. Naja gut, Daltrey wird 80, glaube ich.
Ja.
Ja. 79, Townsend wird 79. Also wer weiß, ob da noch was kommt. Ja, aber sie pflegen aber auch ihr Werk, oder Townsend pflegt das Werk auch. Tommy-Aufführungen gibt es überall. Dann wird Quadrophenia immer noch mal wieder aufgeführt, oder es gibt Live-Alben aus den bis zu in die 70er Jahre rein, und es erhöht praktisch immer und verbreitert immer noch die große Bedeutung, die diese Band immer noch hat.
Also ganz viel so sind ja auch so quasi Archivmaterial, hat er auch Solo-Sachen veröffentlicht, oder der, man merkt, so sind so Songskizzen drauf oder so. Das ist schon, man kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man dieses Universum betreten will.
Sie sind, das muss man auch sagen, sehr aktiv auch eben in der Wohltätigkeit. The Teenage Cancer Trust ist eine Stiftung, die sich um jugendliche Krebspatienten kümmert. Dann gab es natürlich große Ehren, Kennedy Center Honors, also das allergrößte, was du in Amerika bekommen kannst. Brit Awards, Tony Awards, Grammys und den Gershwin Prize. Also alles, was du haben willst und das du haben kannst. Was wir nicht erwähnt haben bis jetzt, ist diese Krise, die Anfang der 2000er Jahre herrschte, als auf einmal in den Schlagzeilen war, dass Pete Townsend verhaftet worden ist, weil er in seinem Internet recherchiert wurde nach Kinderpornografie.
Genau, das nimmt einen großen Teil in seiner Autobiografie ein. Auch bei Roger wird das natürlich erwähnt, und es ist offenbar so gewesen. Also Pete Townsend hat recherchiert in diesem Zusammenhang. Er wollte aber auch aufgrund seiner eigenen Missbrauchserfahrung, hat er dieses Feld betreten, sagen wir mal vorsichtig, und hat dann auch, sagen wir mal mit einem Ehrgeiz, der ihm eigentlich doch irgendwie über den Kopf gewachsen ist, versucht, über eine Homepage, sagen wir mal, an Adressen von Leuten zu kommen über Kreditkartennummern, die eben so die mit Kinderpornografie handeln, also mit Bildern handeln, sozusagen.
Ja, er wollte ein Buch darüber schreiben. Genau. Er wollte einfach auch aus seiner eigenen Erfahrung darüber schreiben. Und es ist natürlich so unvorsichtig und blöd gewesen, das einfach so zu machen, weil dann gerätst du natürlich voll über die Kreditkarte in die Aufmerksamkeit und wurde dann auch erstmal angeklagt und wurde auch kurzzeitig festgenommen. Das wurde dann natürlich fallen gelassen, nachdem die Erklärungen auch logisch waren.
Und es wurde auch nichts bei ihm gefunden. Also es ist in der Tat total glaubwürdig.
In der Tat, ja. Das ist nicht aus eigenem Interesse. Er wollte wirklich forschen, recherchieren und hat natürlich hier etwas einfach, das musst du anders machen, wenn du machst, über offizielle Kanäle das machen oder das anmelden oder sowas. Das hatte er nicht getan. Das war sein großer Fehler. Aber das hat ihn Jahre doch gekostet und auch bis das aus der Welt geschaffen war. Also das war schon schwierige Zeit für ihn.
Er ist nach wie vor aktiv auch gewesen als Autor. Er hat auch sogar einen Roman inzwischen, den er, glaube ich, im Internet auch zuerst veröffentlichte. Der ist inzwischen auch als Buch erschienen. Der hieß Age of Anxiety. Ich habe ihn nicht gelesen, muss ich zugeben. Er ist auch auf Deutsch erschienen, aber es ist ein offenbar sehr umfangreiches, also das weiß ich schon, es ist ein total dickes Buch, aber es ist irgendwie auch eine recht komplizierte Sinnsuchung-Geschichte. Also, ja.
Und man kann aber jedenfalls auch seine künstlerischen und seine intellektuellen Tätigkeiten verfolgen. Zum Beispiel auch diesen Internetroman, den man immer noch abrufen kann auf seiner Webseite. www.ptownsend in einem Wort. .co.uk, also UK. Das ist die Adresse und da kann man also ganz viel sehen. Da ist es eine sehr gepflegte Seite, also wie andere große Künstler wie Joni Mitchell oder so weiter, oder Dylans Seite oder so. Also bei Townsend, da weißt du, der hat auch selbst dran gesessen und arbeitet auch dran.
Ich finde so schön den Schlusssatz aus seiner Autobiografie. Da sagt er nämlich eigentlich als Schlussbotschaft: Hört nie auf zu spielen. Und irgendwie gilt das für ihn selbst ja auch.
Ja, obwohl er manchmal ihm auch wirklich gönnen möchte, dass er es einfach mal entspannt laufen lassen kann, ohne großen Ehrgeiz und Eifer. Aber vielleicht hat er das jetzt im hohen Alter.
Es ist ihm zu gönnen.
Ja.
Das war diese Folge Urban Pop, dem Musiktalk mit Peter Urban. Unser Thema war heute Pete Townsend, seine Soloalben und auch die späten Jahre von The Who. Viele haben es bestimmt schon gehört, es gibt über die ersten Jahre der Band schon zwei Folgen, über die Anfangsjahre in den 60er Jahren und dann über die 70er Jahre mit den großen Rockopern zum Beispiel. Die findet ihr in der ARD Audiothek. Mein Name ist Oke Bandixen und ich bin aus der NDR Kulturredaktion.
Wir freuen uns über Post, Anregungen und Kritik unter urbanpop@ndr.de und ich sage vielen Dank für heute, Peter.
Danke, Oke, bis bald.
Ich bin Philipp, Radiomoderator und Musiker und ich nehme euch mit auf eine musikalische Gedankenreise. Zum Entspannen und mit Musik aus dem Alltag träumen. Jede Woche suche ich 5 Musikstücke aus, passend zu einem Thema. Das kann Musik für einen Tag am Meer, ein Roadtrip oder einfach Begleitung zum Einschlafen sein. Dazu improvisiere ich am Klavier, spiele die Übergänge zwischen den Stücken und habe immer ein paar Gedanken oder kleine Geschichten dazu. Philipps Playlist. Ideal zum sich wegträumen und eine kurze Flucht aus dem Alltag. Eine Oase in der Hektik, wann immer du willst. Jeden Freitagmorgen erscheint eine neue Folge. Du findest meinen Podcast Philipps Playlist in der ARD Audiothek. Hör da gerne mal rein und abonniere den Podcast, dann verpasst du keine der entspannenden Folgen. Ich freue mich.